Ja, ich bin wieder bei euch. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Jörg Fischer. Ich komme aus Ostwestfalen, das heißt genauer gesagt aus Bad Salzuflen. Das liegt irgendwo so auf der Hälfte zwischen Dortmund und Hannover, ein bisschen südlicher. Ne? Wenn ich noch weiter südlicher bin, muss ich das noch breiträumiger erklären, auf der Hälfte zwischen Berlin und Paris. Aber ich denke, das könnt ihr so einigermaßen zuordnen. Und der Kontakt zu dieser Gemeinde in Augustfehn ist schon recht lange. Er besteht schon seit 9 Jahren. 2005 war ich im Zuge eines Biker-Gottesdienstes das erste Mal bei euch. Und ich komme immer wieder gern nach euch, fühle mich sehr wohl. Habe aber festgestellt, die Gemeinde Augustfehn hat einen einzigen Fehler. Mit einem Fehler. Sie könnte ruhig 40, 50 Kilometer weiter nördlich liegen, dann hätte ich nicht so weit bis zur Nordsee. Könnte man einen Tagesausflug machen, ne? Aber ansonsten ist das recht gut bei euch. Ja, gestern bei Kapitel 3, gestern Vormittag, hatten wir kurz einen Begriff angerissen und ich habe das zum Anlass genommen, mich dem Thema etwas eingehender zu widmen und der hat mit einem recht alten Begriff zu tun. Das Thema heißt nämlich Gottesfurcht. Das ist mein Thema für heute. Gottesfurcht. Umformuliert heißt es, Gott begegnen in Ehre und Furcht. Das erklärt den Begriff schon fast. Aber wie ich dann zur Erklärung dieses Begriffes komme, da habe ich eine gewisse Wegstrecke beschritten und da möchte ich euch jetzt auch mitnehmen. Gottesfurcht ist einer jener Begriffe, die anfangs respektiert wurden, dann wurde er teilweise vergessen, dann wurde er für unmodern gehalten. Und neuerdings wird er wiederentdeckt. Ist so ähnlich wie mit dem Wort geil. Erschrecken sich manche, ne? Aber es hat eine ganz andere ursprüngliche Bedeutung. Dann hat man den Begriff überhaupt nicht mehr gebraucht und heute ist er in einer etwas abgewandelten Form wieder da. Und das ist so die Frage, wie steht man zu solchen Begriffen, wenn man diesen Begriff hört, jetzt steht er da ja noch nicht, jetzt steht er ja Gott begegnen in Ehre und Furcht. Aber ich meine Gottesfurcht, dann ist natürlich die Frage, wie stehst du dazu? Wie stehst du zu diesem Begriff? Um das zu klären, drehen wir die Zeit erstmal ein bisschen zurück. Vielleicht so ungefähr um 100 Jahre. Vor 100 Jahren oder vielleicht auch nicht ganz so weit zurück, gab es eine Zeit in unserer Gesellschaft, wo Gottesfurcht für sehr wichtig gehalten worden ist. Da war zum Beispiel die preußische Armee und wenn die preußische Armee dann auf den Exerzierplatz ging, dann hieß es anfangs, Helm ab zum Gebet. Ne? Und dann haben die diese Pickelhaube runtergenommen und von hunderten Köpfen ging dann der Helm ab und die Köpfe neigten sich. Und dann gab es ein Gebet, im besten Fall auch noch eine Andacht. Und so begann die alte preußische Armee ihren Tagesablauf. Es gehörte selbstverständlich dazu. Und Alwin hat vorhin von den Todesanzeigen gesprochen. Also ich weiß nicht, es ist noch gar nicht so lange her, da waren auch bei uns in Ostwestfalen die Todesanzeigen mehrheitlich mit Kreuzen oder mit Bibelversen versehen, ohne jetzt genau zu wissen, wie ernst derjenige, um den es da ging, das gemeint hat. Aber die Todesanzeigen war zuerst einmal ein Eindruck von christlichen Symbolen. War das bei euch auch so? War das früher auch deutlicher und stärker zu sehen? Ja. Wir sehen also, es tut sich etwas, es passiert etwas in unserer Gesellschaft. Die Wissenschaftler damals, heute sind sie ja mehrheitlich der Meinung, dass es keinen Gott gibt. Früher haben die meisten Wissenschaftler noch gewusst, wem sie ihre Erkenntnisse zu verdanken hatten. Und so zierten viele wissenschaftliche Arbeiten, wurden dann beendet mit diesem Ausspruch. Soli Deo Gloria. Also eine wissenschaftliche Arbeit wurde eingereicht, möglicherweise eine Doktorarbeit oder irgendetwas anders. Und noch so vor 100 Jahren oder vielleicht auch vor 70, 80 Jahren, da stand mehrheitlich dort drunter Soli Deo Gloria. Das heißt übersetzt, allein zur Ehre Gottes. Die wussten noch, woher sie das hatten. Die wussten noch, wem sie ihre Erkenntnisse zu verdanken hatten. Es war Gottesfurcht, was unsere Politiker dazu trieb, die Gültigkeit des Paragraphen 166 aufrechtzuerhalten, bevor dieser Paragraph Ende der 70er Jahre entschärft wurde und praktisch nicht mehr anwendbar ist. Und der Paragraph 166 nach dem deutschen Gesetzbuch, nach dem DGB, deutschen Grundgesetz, stellt die Gotteslästerung in Frage, wenn sie vorkommt. Also man hat dort einen Bezug gesagt, dass öffentliche Gotteslästerung nicht erwünscht ist. Und man hat das teilweise, ob nun zu Recht oder auch nicht zu Recht, unter Strafe gestellt. Und dann in den 70er Jahren wurde das quasi praktisch so entschärft, das steht immer noch drin im Grundgesetz, aber es wurde so entschärft, dass es in der Praxis eigentlich nicht mehr anwendbar ist. Gottesfurcht, Gotteslästerung, Blasphemie, das gibt es heute nicht mehr. Es ist jetzt nicht so, dass in Deutschland die Christen immer in der Mehrheit waren und unsere Gesellschaft geprägt haben. Also jemand hat mir behauptet, es hat in Deutschland nie eine Zeit gegeben, wo es mehr als 10% wiedergeborene Christen gegeben hat. Aber obwohl das nie der Fall war, haben sich die restlichen 90% doch davor gescheut, den Namen Gottes so absichtlich in den Schmutz zu ziehen. Und auch die Politiker, über die ich auch gerade geredet habe, bei diesem Paragraph 166, waren sich ihrer Verantwortung noch bewusst. Sie haben ihren Eid auf die Verfassung geleistet, der immer mit dem Satz endete, so wahr mir Gott helfe. Gerd Schröder war der erste Bundeskanzler in der Geschichte der Bundesrepublik, der bewusst auf diesen Zusatz verzichtet hat. Das macht Schule. Nun kann man sagen, das andere ist Heuchelei. Ne? Aber wir sehen einfach in dieser Art und Weise, wie sich das entwickelt, einen gewissen Trend. Und der Trend stimmt mich nicht gerade positiv. Es gibt ein Wort Gottes an die Politiker und das heißt, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Wer sich der Gottesfurcht bei all seinen Amtshandlungen bewusst ist oder das, was er entscheidet auf politischer Ebene, wenn er sich bewusst ist, dass ein Gott hinter ihm steht oder über ihm steht, der ist mit dem aufgehenden Licht des Morgens zu vergleichen. Welch ein fantastisches Bild. So wahr mir Gott helfe. Wir haben einen Ausflug gemacht in die früheren Zeiten, wir kommen in die Gegenwart. Wir stellen die Frage, ist die Gottesfurcht abgeschafft worden? Gibt es keine Gottesfurcht mehr in unserem Land, in unserem Kreis, in unserer politischen Gemeinde? Wie sieht es damit aus? Wie sieht es aus mit der Gottesfurcht in unserer Gesellschaft? Wir bleiben auf dem Gebiet der Politik und schauen uns um in unserem Land, dehnen den Blick aus auf unseren Kontinent, beschäftigen uns mit der EU, mit der europäischen Verfassung. Und die Entwicklung der Gesellschaft zeigt, dass Europa drauf und dran ist, den Begriff oder den Bezug zu Gott immer mehr abzuschaffen. In der Ursprungsform der europäischen Verfassung, in der sogenannten Invocatio Dei, gibt es diesen Gottesbezug. Und da steht drinne, Europaparlament, ursprüngliche Version, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen erklärt das europäische Volk, und dann geht es los, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen erklärt das europäische Volk, und dann kommt der ganze Katalog, das ganze Album der Gesetzesbestimmungen. Fußend auf das Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und der Menschheit. Es hat nicht lange gedauert, dann hat sich eine Kommission hingesetzt und hat diesen Gottesbezug aus der Verfassungspräambel herausgestrichen. Die Worte vor Gott wurden ersatzlos gestrichen. Denn, so war man der Auffassung, mit dieser Formulierung würde man die Atheisten Europas diskriminieren. Also hat man das rausgenommen. Psalm 147, Vers 11 sagt: Der Herr aber hat Gefallen an denen, die ihn fürchten und die auf seine Güte hoffen. Verbindung von beiden. Der Herr hat Gefallen, wenn Leute einen gewissen Respekt entgegenbringen vor diesem allmächtigen Gott, mit dessen Güte aber auch jederzeit zu rechnen ist. Europa ist dabei, zumindest formal, sich davon zu verabschieden. Schauen wir ein bisschen weiter nach Norden, über die Nordsee rüber. Norwegen, das Land, wo große Erweckungen stattgefunden haben. Möglicherweise bis vor kurzem noch das Land mit dem höchsten Anteil wiedergeborener Christen in Europa auf die Bevölkerung bezogen. Norwegen hat aktuell genauso viele Missionare auf dem weltweiten Missionsfeld wie Deutschland Obwohl Norwegen nur 6,5 Millionen Einwohner hat, Deutschland 80 Millionen. Nur mal so ein bisschen, um die Verhältnisse klarzustellen. Aber Norwegen ist jetzt ebenfalls dabei, auf diesen europäischen Zug aufzuspringen, was die Beziehung zu Gott anbelangt. Norwegen hat durchgesetzt, dass im Personalausweis, also das, was unserem Personalausweis entspricht, das heißt in Norwegisch natürlich anders, aber dass dort die Bezeichnung geboren am, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, 7.11.62 nach Christi, dass die letzte Formulierung nach Christi aus dem Pass herausgestrichen wird. Nach Christi. Denn das würde ja auch die Moslems und auch die Atheisten diskriminieren. Und die Atheisten waren es, die hier Gast gegeben haben und durchgesetzt haben, dass jetzt in einem norwegischen Pass steht, geboren am 7.11. nach unserer Zeit. Tja. Es geht aber noch weiter. Den Atheisten ist das nicht genug, dass diese Änderung durchgeführt wird und in jedem neuen norwegischen Pass steht es jetzt. Sobald ein alter verloren geht oder abgelaufen ist und der neue kommt, wird sich die Bezeichnung nach Christi dort nicht mehr finden. Sie regen sich auch an dem Kreuz in ihrer Fahne auf. Es sind aktuell massive Bestrebungen, das Symbol des blauen Kreuzes, was hier weiß umrandet ist, auf rotem Hintergrund, aus der Fahne herauszunehmen und es mit irgendetwas nicht christlich, sondern gesellschaftlichem, neutralem zu ersetzen. Gottes Wort sagt Psalm 36, Vers 2. Es sind die Übertreter auf gottloses Treiben im Grund ihres Herzens. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Aktuell, das ist der aktuelle Stand unserer Gesellschaft. Wie sieht es in den Kirchen aus? Haben die Kirchen die Gottesfurcht abgeschafft? Ich mache ein Fragezeichen dahinter, weil ich keine Antwort darauf gebe, sondern ich stelle Fragen. Wenn dann solche Übersetzungen rauskommen wie die Big Boss Translation oder die große Boss-Übersetzung, wo in einer sehr blasphemischen Art und Weise über den Namen Gottes gesprochen wird, wo Gott nur noch mega cool ist und ein locker, netter Onkel, ich weiß nicht, alles Mögliche. Mittlerweile gibt es auch den zweiten Teil, das heißt der Junior-Chef. Da muss man sich diese Frage schon gefallen lassen. Wahrscheinlich gehe ich zu weit, wenn ich diesen Vorwurf verallgemeinere. Deswegen steht hinter meinem Punkt auch ein Fragezeichen. Wie sieht es aus? Wie sieht es bei dir aus? Du, der du vielleicht mit Jesus unterwegs bist. Geht nicht. Drückst du mal? Genau. Vielleicht lebst du dein Leben ohne Gott. Ja, du kennst Gott nicht. Du hast irgendwas davon gehört, aber du lebst es eigentlich ohne Gott. Und du bist der Meinung, mich kann nichts erschüttern. Ach, ich habe schon so viel mitgemacht. Und vielleicht bist du auch so ein Typ, der wenig ängstlich ist. Und so jetzt so Sprüche über Gottesfurcht, das passt gar nicht so in dein Weltbild rein. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sich Gott nähert. Du bist von deinen Freunden eingeladen worden und du bist auf dem Weg, Gott zu finden. Oder vielleicht wieder zu entdecken. Den kanntest du aus der Kinderstunde, den kanntest du aus der Jungschar. Du hast ihn so ein bisschen auf die Seite geschoben, jetzt meldet er sich plötzlich wieder bei dir. Und du bist dabei, ihn kennenzulernen und dich ihm zu nähern. Furcht vor diesem Gott hast du eigentlich nie gehabt. Weil er ist in deinen Augen der liebe Gott. Und das ist völlig richtig. Vielleicht ist es grammatisch etwas falsch, weil es ist nicht so sehr der liebe Gott, sondern eher das, was die Bibel als Liebe bezeichnet in Person. Und das möchte ich dir jetzt sagen. Du hast es nicht mit dem lieben Gott zu tun, sondern mit dem Gott der Liebe. Denn Gott ist die Liebe. Und zwar eine Liebe, die sich in Jesus Christus völlig für dich aufgeopfert hat. Liebe, die dich aus jedem Loch herausholt. Liebe, die dich begleitet. Liebe, die dich anspricht. Liebe, die dich auch auf deine wunden Punkte anspricht. Auf deine wunden Punkte anspricht. Und sobald sie dich auf deine wunden Punkte anspricht, zeigt sie dir seine Wundmale, mit denen er für dich gelitten hat. Und daran ist eigentlich nichts furchtbar oder fürchtenswertes. Aber ich muss dir sagen, es wird furchtbar für dich, wenn du dein Leben beendest, ohne dass du es dieser Liebe erlaubt hast, deine Sünden zu vergeben, denn dafür hat er alles getan. Wenn du dein Leben beendest, ohne es dieser Liebe zu erlauben, deine Sünden zu vergeben. Wer hier auf der Erde lebt, der braucht in der Regel Gott nicht zu fürchten. Auch wer hier auf dieser Erde lebt und nicht sündigt, der braucht Gott eigentlich nicht zu fürchten. Denn es ist nicht so, dass auf jede unserer Sünden sofort eine massive Maßnahme Gottes aus dem Himmel erfolgt. Dass ein Blitz irgendwo einschlägt. Eigentlich kann man fast so leben, wie man will. Auch mit den Dingen, die Gott nicht gefallen. Und man braucht Gott eigentlich nicht zu fürchten. Gut, es gibt gelegentlich so einen kleinen Stupser, der uns wachrütteln soll, der uns herausreißen soll aus dem, was wir so tun und was Gott nicht gefällt. Aber wer hier lebt auf dieser Erde und wer sündigt, braucht Gott in der Regel nicht zu fürchten. Wer jedoch in seinen Sünden stirbt, ohne diese Liebe gefunden zu haben, der hat einen Grund, Gott zu fürchten. Und die Ewigkeit, die darauf folgt. Nicht umsonst mahnt uns Psalm 90, Vers 12, Herr, lehre uns bedenken, dass wir irgendwann mal sterben müssen, damit wir weise werden, damit wir klug werden und Dinge ändern, bevor sie nicht mehr zu ändern sind. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Wie geht es uns, die wir mit Gott unterwegs sind? Die wir Gott von ganzem Herzen lieben, die wir mit Jesus leben. Wie geht es uns bei diesem Thema Gottesfurcht? Das kann ich gar nicht beantworten, das kannst du nur selbst beantworten. Wenn du den Begriff so hörst, Gottesfurcht, was ist deine erste emotionale Reaktion? Kommt einer auf die Kanzel und eröffnet seine Predigt mit dem Satz, heute spreche ich über Gottesfurcht. Was ist deine erste emotionale Reaktion? Trifft es in dir auf Zustimmung? Wow, wär mal wieder dran. Oder gehen deine Körperhaare in Igelstellung, weil du denkst, Moment, Gottesfurcht? Wir sind doch mit Christus versöhnt. Er nennt sich doch unser Freund. Das Evangelium ist doch eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft. Und Furcht ist doch nicht in der Liebe. Das Thema hat in einem Gottesdienst eigentlich nichts zu suchen. Ist das so? Und Gottesfurcht löst solche diversen Emotionen aus. Bange Reaktion, Zurückhaltung. Die Frage ist nur, ist die bange Zurückhaltung vor diesem Begriff in den Reihen der Kinder Gottes berechtigt? Gottesfurcht. Seit vielen Jahren wird darüber nachgedacht und diskutiert, ob dieser Begriff überhaupt noch seine Berechtigung hat. Früher hat man sich das in keiner Gemeinde gefragt. Heute fragt man sich das fast in jeder Gemeinde. Und es gibt immer wieder Deutungsversuche, den Begriff zu umschreiben, umzudeuten. Und wenn der Begriff dann irgendwo fällt, dann kommen irgendwelche Leute, die ihre Zurückhaltung, also ihre Furcht vor diesem Begriff zum Ausdruck bringen und sagen, lass uns das irgendwie anders nennen. Ist das berechtigt? Und woran liegt das? Liegt das, dass wir mit Beklemmung an Zeiten der Enge zurückdenken, an Zeiten von früher? Liegt das, dass wir zurückdenken an Zeiten der Härte, der Strenge, des Strammstehens vor Gott, falls wir das überhaupt erlebt haben? Denken wir vielleicht an das alte Kinderlied, was man Gott sei Dank heute nirgendwo mehr singt? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst, denn der Vater im Himmel schaut herab auf dich und weiß, was du tust. Ein Lied, was Gott eigentlich nur zu einem Polizisten macht. Oder liegt es daran, dass moderne, unzählige Lobpreislieder Gott als den besten Freund seiner Kinder vorstellen und wir berechtigterweise schöne Gefühle haben, wenn wir das singen? Man sagt uns heute, Gottesfurcht. Nee. Nicht Gottesfurcht. Nennen Gottesfurcht nicht Gottesfurcht. Sag lieber Ehrfurcht vor Gott. Aber wohin führt das? Wenn man das nicht mehr so propagieren darf. Im November 2010 war ein Evangelist in den äußersten Süden unserer Republik eingeladen nach Freiburg. Er hatte dort im Auftrag der Evangelischen Allianz eine Jugendevangelisation durchgeführt. Eine sogenannte Jesus-Party. Und er hat an zwei Abenden so gesprochen, dass alle irgendwo so eine gewisse Zustimmung hatten über das, was er gemacht hat. Am dritten Abend hat er gewagt, einen Satz auszusprechen, der ihm die Evangelisation gekostet hat. Er hat gesagt, ohne Jesus hast du bei Gott keine Chance. Daraufhin sind einige Jugendliche weinend aus dem Saal rausgelaufen. Dann gab es Telefonanrufe. Dann kam das bei den Ältesten an, die an dem Abend nicht dabei waren. Und das Ende von dieser Geschichte war, dass man diesen Evangelisten wieder ausgeladen hat. Er war für 5 Tage eingeladen worden, durfte 2 Abende machen. Am dritten Abend, nachdem er das gesagt hat, 3 Abende machen. Am dritten Abend, wo er das gesagt hat, war für ihn Feierabend, weil er hat den Leuten die Jesusparty versaut. Man hat gesagt, das Evangelium ist eine frohe Botschaft und keine Drohbotschaft. Er hat nicht gedroht, aber er hat die Stimmung verändert. Er hat die Stimmung von einer Partystimmung in eine Stimmung der Ernsthaftigkeit gewandelt und das war den Leuten zu viel. Und immer wieder kam dieser Vorwurf, Drohbotschaft und das Evangelium, das ist etwas Fröhliches, das ist etwas Feines. Das hat nichts mit irgendwie so etwas zu tun wie Gottesfurcht oder irgendetwas anders. Ich habe dazu was Interessantes gefunden. Offenbarung 14, Verse 6 und 7. Und ich sah einen anderen Engel mitten durch den Himmel fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen, Stämmen und Sprachen. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das, Geschwister, ist das Evangelium. Das ewige Evangelium, was es immer gab und immer geben wird, das ist die Botschaft dieses Engels. Und das ist der Inhalt des Evangeliums. Evangelium heißt übersetzt frohe Botschaft. Aber was ist der Inhalt? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Beides ist drin. Evangelium, frohe Botschaft in Verbindung mit Gottes Furcht. So sieht das Evangelium aus, was Gott sich vorstellt, egal in welchen Einzelheiten man das auch jetzt immer herunterbrechen kann. Aber das ist Evangelium. Das ist das ewige Evangelium, was immer gepredigt werden soll, bis der letzte Tag, bis der letzte Sonnenuntergang die Geschichte auf unserem Planeten beendet. Es ist gut, Gottes Furcht wieder zu entdecken. Wenn wir das Alte Testament lesen und diese Verbindung mit Gottesfurcht beziehen auf das alte Bundesvolk, das Volk Israel, dann finden wir immer folgenden Vorgang. Wenn es den Israeliten gut ging, dann haben sie gelebt, wie sie wollten. Dann haben sie ihren Spaß gehabt. Dann haben sie ihre Götzenbilder aufgestellt und haben Gott und die Gottesfurcht komplett vergessen. Dann kam eine Zeit der Bedrängnis, dann kam ein Befreier, besonders im Buch der Richter wird das deutlich, dann kam Buße und die Gottesfurcht kehrte wieder zurück. Und das Ganze wiederholt sich mehrere Male im Buch der Richter und zieht sich wie ein roter Faden durch das Alte Testament. Wenn die Gesellschaft voll war mit Wohlstand, mit wir haben alles, wir brauchen keine sozialen Probleme zu fürchten, die auf jeden Fall nicht massiv, dann wurden sie, ja, man sagt heute, lasch. Dann wurden sie oberflächlich. Und wenn durch irgendeine Situation Gott eingegriffen hat, in dem Not gekommen ist, ohne das jetzt genau zu beschreiben, was das war, dann kehrte die Gottesfurcht zurück. Und ich hatte schon immer den Verdacht, dass wir dem Volk Israel irgendwie ähnlich sind. Einmal, als es den Israeliten mal wieder zu gut ging, entdeckte Josia, als er den vernachlässigten Tempel renoviert hat, eine Abschrift des Alten Testamentes. Er hat irgendwo Pergamente gefunden, wo irgendein Priester die Gebote Gottes aufgeschrieben hat. Gebote, die man zu seiner Zeit fast gar nicht mehr gekannt hat. Und er ließ sich diese Abschrift bringen. Die Bauarbeiter haben das in irgendwelchen Schutthalden des Tempels gefunden. Er hat sie dann aufgerollt, entfaltet und hat sie gelesen und war völlig entsetzt und hat sich die Frage gestellt, was haben wir versäumt? Was haben wir unterlassen? Und er stellte fest, dass eine jahrelange Vernachlässigung stattgefunden hat gegenüber dem Wort Gottes. Und er tat alles dafür, um die verloren gegangene Gottesfurcht wieder zurück in die Gesinnung des Volkes reinzubringen, imputieren. Auslöser war, dass er in dem Tempel diese Schriftrolle gefunden hat und sie gelesen hat. Und das ist auch der Punkt, wie wir wieder in die richtige oder in das richtige Verständnis der Gottesfurcht zurückkehren. Josua hat vielleicht auch das gelesen. Vielleicht stand auch das auf den Rollen drauf. 5. Mose, 5, Vers 29. Eine Botschaft an Josua und eine Botschaft an dich. Gott ruft uns auf. Ach, dass ihr ein Herz hättet, mich zu fürchten. Ein Herz, was automatisch mich fürchtet, mich ehrt. Nicht, dass man es euch sagen muss, es soll in eurem Herzen zu finden sein. Ich habe vorhin von Wissenschaft gesprochen. Wissenschaft erfordert Weisheit. Ein Wissenschaftler, der nicht weise ist, wird nie etwas zustande bringen. Aber unsere Wissenschaftler meinen, dass man Gott nicht mehr braucht. Und das lässt die Schlussfolgerung zu, dass Gottesfurcht der Beginn der Wissenschaft ist. Ohne Gott ist eine Weisheit überhaupt gar nicht möglich. Ihr habt es da auf eurem Schild stehen. Ich habe den alttestamentlichen Bezug, wo es heißt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Da fängt die Weisheit an, mit der grundsätzlichen Einstellung zu dem allmächtigen Gott. Da beginnt die Weisheit. Und wenn man das nicht mal hat, wie will man dann Weisheit haben? Außerdem macht Gottes Furcht ausgeglichen. Psalm 34, Vers 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Du suchst nach Ausgewogenheit? Fürchte Gott. Ich werde gleich erklären, was das genau bedeutet. Und du wirst zur Ruhe kommen. Und du wirst Frieden finden. Kennen wir die Geschichte, wo David sich von Saul verfolgt gefühlt hat? Das hat sich nicht nur so gefühlt, sondern es war auch so. David war auf der Flucht vor Saul. Er traute sich aber nicht, Saul irgendetwas anzutun. Er hatte dann Saul in der Höhle so weit im Griff, dass es ein leichtes gewesen wäre, ihn mit dem Schwert niederzustrecken. Alles sprach schon für ihn. Alles war auch schon vorbereitet. Ein Handstreich hätte gereicht, keiner hätte ihn verurteilt, alle hätten sich gefreut, jetzt ist David König. Aber David schneidet ihm nur den Ärmel des Mantels ab. Warum? Weil er sich vor Saul gefürchtet hat? Oder vor seinen Leuten? Nein, weil er Gott gefürchtet hat. Er hat gesagt, ich darf den Gesalbten des Herrn nicht anrühren. Meine Gottesfurcht verbietet es mir, hier etwas zu machen, auch wenn er völlig falsch liegt. David hat sich gefürchtet vor Gott. Ist uns bewusst, Geschwister, ist uns das noch bewusst, dass Gott sich in der Umgebung von Gottesfurcht niederlässt? Auf die Frage, wo wohnt Gott? Da würden wir antworten, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Das ist richtig. Auf die Frage, wo fühlt Gott sich wohl? Wo Gottes Kinder zusammenkommen und seinen Namen erheben und ihn feiern. Das ist richtig. Das ist nicht falsch. Da dürfen wir Gott mal selbst eine Antwort drauf geben lassen. Gott sagt, ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Ihn sehe ich. Ihn schaut mein Auge an. Und dort wohne ich. Auch die Verbindung von Segen und Gottesfurcht ist interessant. Im Psalm 115, Vers 30. Ich muss das gerade aufschlagen. Dann lese ich das mal. Psalm 115, Vers 30. Wer eine Bibel dabei hat, kann das selber kurz mal aufschlagen. Habe ich eine falsche Stelle. Und jetzt bricht hier alles zusammen. Egal. 13. So, das war der Fehler. Nicht 30. Psalm 115, Vers 30. So. Lö. Ja,
Ja, jetzt wollte ich hier mit der Technik brillieren und das dauert doch länger als der alte Griff zur Bibel. Wir sind aber bald soweit.
Psalm 115, Vers 13. Er segnet die den Herrn fürchten, die Kleinen und die Großen. Gestern haben wir gelernt, was Segen heißt. Könnt ihr euch erinnern? Segen ist die erlebbare Zuwendung Gottes. Und Segen kommt, wenn wir den Herrn fürchten. Die Verbindung von Segen und Gottesfurcht ist offensichtlich. Und ich habe noch eine interessante Variante der Gottesfurcht gefunden, die man so wahrscheinlich gar nicht vermutet. Sie hat zu tun mit meinem Verhalten gegenüber Schwachen, gegenüber Ausgestoßenen, gegenüber Benachteiligten. Hiob teilt uns mit, durch den Heiligen Geist, wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Vermutet man gar nicht, dass dieser Bezug so unmittelbar ist. Aber hier wird es ganz deutlich. Jetzt kann man natürlich sagen, das sind hier auf dieser Liste alles alttestamentliche Stellen. Ja, da war das auch anders. Altes Testament. Da war der Heilige Geist noch nicht ausgegossen über die Menschen, die den Menschen ja in eine völlig andere Beziehungsebene zu Gott führen. Das war ja im Alten Testament nicht so wie heute. Heute sind wir in Christus. Heute sind wir auf einer neuen Beziehungsebene. Wir sind Kinder Gottes und die Gotteskindschaft macht den Gott, der hier noch so zu fürchten ist, zu unserem Vater. Und diejenigen, die so argumentieren, die haben ja recht. Aber sie haben nicht recht, wenn sie daraus schlussfolgern, dass dieser Geist die Haltung der Gottesfurcht für beendet erklärt. In welche Haltung bringt denn der Heilige Geist dessen Träger? Schauen wir uns doch einmal den prominentesten Repräsentanten des Heiligen Geistes an. Wer war so erfüllt mit dem Heiligen Geist wie Jesus? Und der behauptet von sich, auf ihm, oder Jesaja spricht das über ihn, so ist es korrekt, auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, des Verstandes und der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das bringt der Heilige Geist mit. Und wer jetzt noch eine neutestamentliche Stelle braucht, kein Problem mit dir, hier ist sie. Also, meine Lieben, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ein ganz umstrittener Vers, ich weiß, aber ich lasse ihn einfach nur mal so stehen, um zu zeigen, auch der Heilige Geist auf der neuen Ebene, die uns zu Kindern Gottes macht, die Gott zu unserem Vater macht, hat sehr, sehr viel mit Gottes Furcht zu tun. Wir liegen also falsch, wenn wir den Begriff Gottesfurcht die Schärfe nehmen, indem wir versuchen, den so umzudeuten und ihn ein bisschen zu verharmlosen. Und wir halten fest, Gottesfurcht ist eine verloren gegangene Haltung in Gesellschaft und Kirche. Und deren Wiederentdeckung ist höchst erstrebenswert. Die Frage ist, nur wie? Wie entdecken wir diesen Begriff wieder? An dem wir mit Beklemmung zurückdenken und auch irgendwo schon zustimmen, dass uns da irgendwas verloren gegangen ist, weil es heute nicht mehr so ist, wie es war. Teilweise zu Recht, aber so ganz abschaffen wollen wir es nicht. Wir wollen da wieder zurück, nur wie? Wie entdecken wir diesen Begriff wieder? Erstens, beziehungsweise zweitens, durch ein besseres Verständnis. Als Biker hat man eine natürliche Furcht vor einer Kurve, die zu spitz ist. Die meisten jedenfalls. Ja, wenn du mit deinem Motorrad durch die Straßen fährst, da wo es Kurven gibt, hier gibt es ja auch schon ein paar, aber in Süddeutschland gibt es noch mehr, und die Kurve ist zu spitz, dann musst du dir nicht sagen, jetzt reiß dich mal zusammen und geh vom Gas, du gehst vom Gas. Nicht alle, die kann man manchmal irgendwo anders dann besuchen, nicht auf dem Motorrad, manche schaffen es auch so, aber grundsätzlich, du merkst, die Kurve ist einfach zu spitz und ich habe zu viel Gas drauf, dann gehst du vom Gas. Ist eine ganz natürliche Reaktion. Und Gottesfurcht ist eine ganz natürliche Furcht, die uns davor bewahrt, aus der Bahn geworfen zu werden. Die ist drinne in dem Neuen, was wir von Gott bekommen haben. Und Gottesfurcht hat ebenso genauso mit dem positiven Aspekt, mit dem positiven Respekt vor Gottes Ordnung etwas zu tun. Denn wir wissen, wohl dem, der den Herrn fürchtet, wohl dem, der große Freude hat an seinen Geboten. So selbstverständlich wie es ist, dass ich als Biker aus Respekt vor einer Kurve, aus der ich nicht herausgeschleudert werden will, vom Gas runtergehe, so selbstverständlich ist meine Furcht, aus der Bahn geworfen zu werden, wenn ich die Begrenzungen der Gebote sehe. Das ist Gottes Furcht. Gott will also, dass wir ihn fürchten. Aber was genau meint er jetzt damit? Oder meint er mit seinem Wunsch nach Gottes Furcht doch was anderes? Man muss denen, die Schwierigkeiten haben, vor diesem Begriff schon recht geben. Gott hat uns versöhnt. Aber er will Gottes Furcht. Aber was meint er damit? Will er uns etwa mit Angst im Nacken in unsere Gottesdienste jagen? Wehe, du gehst da nicht hin. Ist das Gottesfurcht? In meiner unmittelbaren Nähe, also nicht weit von unserem Haus, ein halber Kilometer, da ist eine sehr konservative Gemeinde, seit Ende der 90er Jahre. Und wenn sie zum Gottesdienst gehen, oft gehen sie zu Fuß, ein Großteil geht auch zu Fuß dahin, und kommen sie direkt am Wohnzimmerfenster meiner Eltern lang. Und oft habe ich da gesessen und habe gesehen, wie sie zum Gottesdienst gehen. Und sie gehen so, schweren Herzens, gehen sie so zum Gottesdienst. Und sie gehen dahin wie zu einer Beerdigung. Was treibt sie an? Gottesfurcht? Nach dem Motto, wehe, wenn Gott mich sonntags zwischen 10 und 12 Uhr irgendwo anders sieht als im Gottesdienst. Ist das Gottesfurcht? Will Gott Angstgefühle bei uns erzeugen? Oder meint er mit seinem Wunsch nach Gottesfurcht eher etwas anderes? Wir hatten herausgefunden, Gott hat uns versöhnt. Wir stehen in einer neuen Beziehungsebene mit ihm. Die Liebe in unserem Herzen will die Furcht austreiben. Furcht ist nicht in der Liebe. Jawohl. Ich denke aber, die Liebe in unserem Herzen will das Gefühl der Furcht austreiben. Aber nicht die Haltung der Gottesfurcht. Und ich glaube daher, dass Gottesfurcht kein Gefühl beschreibt, sondern eine Haltung und keine beklemmende Emotion. Warum erhalte ich es für erstrebenswert, gottesfürchtig zu sein? Fürchte ich die Strafe, die ich erhalte, wenn ich sündige? Nein, denn die Strafe liegt auf ihm. Fürchte ich die Disqualifikation, dass Gott mir eventuell meine Gabe oder meine Berufung wegnimmt, wenn ich es nicht genauso mache, wie er es will? Nein, denn Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Und dass Gott mich als Evangelisten berufen hat, wusste er ganz genau, was er da gemacht hat. Ja? Er wusste vorher, was für einen Halunken er berufen hat, als er den Fischer hier zum Menschenfischer gemacht hat. Das wusste er ganz genau. Also, das kann es nicht sein. Was aber ist es dann, was ich zu fürchten habe in Bezug auf Gott? Ich sprach vorhin einmal kurz vor positivem Respekt. Das ist das, was Gottes Furcht am besten kennzeichnet. Wer sich davor fürchtet, den Herrn, der alles für ihn gab, durch Sünde zu verletzen, den erkläre ich für gottesfürchtig. Also wenn die Sünde kommt und du sie nicht tun willst, weil du weißt, dass du Gott damit verletzt, dann bist du gottesfürchtig. 2. Samuel 12, Vers 10 steht geschrieben, weil du mich verachtet hast und die Frau Urias des Hethiters genommen hast. Das sagt Nathan zu David. Gott sagt es zu David durch Nathan. Als du die Frau dieses Hethiters genommen hast, Bathseba, hast du mich verachtet. Es ist also ein unmittelbarer Bezug zwischen Sünde und mangelnder Gottesfurcht. Und wenn die Sünde vor mir steht und ich weiß, wenn ich das jetzt tue, verpasse ich Gott damit einen Tritt ins Gesicht. Das ist Gottesfurcht, genau das.
Gottes Liebe zu mir sollte so wichtig sein, dass ich das nicht tue. Ich fürchte, Gott zu verletzen, wenn ich tue, was ich gerade tun will und tue es nicht. Das genau ist meines Erachtens damit gemeint. Aber ein Beispiel. Wenn du einen irdischen Vater hast, einen Papa hast, der ersichtlich jeden Tag alles für dich tut, würdest du den vor deinen Kumpels niedermachen? Es ist so trennend, ne, dass man so ab einem gewissen Alter sagt, mein Alter. So. Dann ist irgendwann der Vater nur noch der Alte. Solange das bei diesem netten Begriff geht das noch. Aber wenn dann abgelästert wird und du stehst da und denkst an deinen Vater und du weißt, der tut alles für dich, ich glaube, du würdest ihn nicht vor deinen Kumpels niedermachen. Nicht, weil du dich vor deinem Vater fürchtest. Der wird das sowieso nicht rauskriegen, was du da erzählt hast. Aber du fürchtest dich vor so einer Tat. Weil du weißt, du verletzt ihn damit. Und er hat es nicht verdient, so behandelt zu werden. Und aus Furcht, das nicht zu tun, lässt du es sein. Schweigst oder verteidigst ihn im besten Fall. Oder anders gefragt, Eheleute, gilt für euch. Warum betrügst du deinen Ehepartner nicht? Aus Furcht vor den Konsequenzen, wenn das rauskommt? Nee. Du betrügst deinen Ehepartner nicht, weil du ihn liebst. Und weil du weißt, du würdest ihn mit einem Ehebruch so sehr verletzen. Darum fürchtest du dich vor dieser Tat. Psalm 34, Vers 12 sagt, ist nicht drauf. Dann gucken wir mal. Psalm 34, 12. Na, hätte ich mir an. Da haben wir's. So. Ja, da ist es. Ja, ab 50, ne? Digitale Demenz. Ich will euch in der Furcht des Herrn unterweisen. Da steht es. Ich fasse zusammen. Was ist Gottes Furcht? Gottes Furcht ist vielleicht die Annahme, dass ich diesen Begriff zu dünn wiedergegeben habe. Fürchte ich mich davor? Ich weiß es nicht. Was ist Gottes Furcht? Ein Mensch ohne Erlösung wird wenig mit Gottes Furcht zu tun haben. Wenn er aber weiß, was Jesus für ihn getan hat, sollte er in seine Arme laufen. Sonst hat er berechtigt, eine dunkle Ewigkeit zu fürchten. Gottes Furcht für uns. Gottes Furcht will dich nicht in eine Angstbeziehung zwängen, da die Liebe zu Gott alle Furcht als Gefühl austreibt. Aber Gottes Furcht ist kein Gefühl. Gottes Furcht ist eine Haltung und keine beklemmende Emotion. Ich habe eine wunderbare Beziehung zu Gott, aber ich fürchte mich davor, ihn durch eigene Sünde, durch tolerierte Sünde oder durch Feigheit oder Respektlosigkeit zu verletzen. Und das schließt auch die Bibel mit ein, aus der Hand meines Gottes, für dessen Worte ich hier stehe und mein Leben lang kämpfen will. Herr, gib mir die Kraft. Und das schließt auch die Autoritäten mit ein, die Gott an meine Seite stellt, um mein Leben göttlich zu gestalten, um meine Beziehung zu ihm zu vertiefen. Ich spreche von den Ältesten, ich spreche von der Leitung meiner Gemeinde. Ich möchte mit einer Geschichte aus den 50er Jahren schließen, die dieses, was Gottes Furcht bedeutet, sehr gut illustriert. Anfang der 50er Jahre hat sich die Evangelische Kirche Rumäniens mit der Kommunistischen Partei zusammengeschlossen, um zu einem Konsens zu kommen. Kirche war in kommunistischen Staaten immer eine Opposition. Und der Druck auf die Kirche war so groß, dass die rumänische Kirche versuchte, einen Konsens zu finden mit den Kommunisten. Man hat also eine große Halle oder sogar ein Stadion gemietet in Rumänien, in Bukarest,
Und man versuchte jetzt, die Gemeinsamkeiten des Kommunismus und des Christentums zu erörtern und auf eine Linie zu bringen. Und ein Politiker kam nach vorne und erzählte was über Sozialismus und Kommunismus, und ein Pastor kam nach vorne und machte das Gleiche. Und das Spiel lief so ab, dass die Kirche krampfhaft versucht hat, Widersprüche zwischen Kommunismus und Christentum auszuräumen. Und am Ende der Versammlung stand fest, das war natürlich vorgegeben, dass das auch so endete, dass Jesus nicht mehr war als ein guter Humanist mit christlich-kommunistischen Äußerungen, und zwischen Kommunismus und Evangelium besteht kein Widerspruch. Und der letzte Redner hat das so auf die Spitze getrieben und hat das Evangelium so auf seine humanistischen Werte und Gottes Wesen so auf seine humanistischen Werke reduziert, dass die Frau von Richard Wurmbrand, Elisabeth Wurmbrand, aufgestanden ist, seinen Mann, also ihren Mann, am Ärmel gefasst hat und gesagt hat, ich zitiere, Richard, steh auf und wasch die Schande aus Gottes Angesicht. Möchtest du so eine Ehefrau haben? Wow. Richard Wurmbrand ist hingegangen und hat reines Evangelium gepredigt. Das war der Beginn einer jahrzehntelangen Verfolgung durch Gefängnisse, durch Misshandlungen, durch Nachstellungen bis in die 90er Jahre. Sei bereit, deinem Gott zu begegnen in Ehre und Furcht. Ehre ihn, freue dich über ihn, juble, klatsche in die Hände, von mir aus tanze auch, aber gib ihm die Ehre. Aber fürchte dich davor, diesen Gott durch eigene und durch tolerierte Sünde zu verletzen. Denn es gibt ein ewiges Evangelium und es lautet, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Gott segne euch. Amen.